Wir können eigentlich zwei Kurse auszeichnen in der politischen Landschaft. Der eine Kurs ist zufrieden mit dem Ergebnis und der andere Kurs ist noch nicht zufrieden. Der nicht zufriedene Kurs allgemein meint, wir haben noch nichts erreicht von den Forderungen der Bewegung und deswegen müssen wir weitermachen. Und die anderen sagen, nein, wir haben schon eine Legitimität erzielt und damit soll jetzt Ruhe sein.
Kann man diese zwei Lager mit diesen zwei Kursen dann einteilen in Anhänger und Gegnerinnen des Militärs?
Ja, natürlich kann man das, aber es gibt so ein paar politische Kräfte, die ihn nicht auf der einen, nicht auf der anderen so zuzusprechen sind, sondern manche, ja, die Sachen sind ein bisschen komplex. Ich kann das so erklären. Ganz allgemein haben wir nur die Linken, die unzufrieden sind, ausschließlich. Ja. Jedoch gibt es von den Liberal-Konservativen einige, die zwar unzufrieden sind, aber nicht mit dem, mit dem Ergebnis an sich, sondern nur mit der Tatsache, dass die Islamisten jetzt die Säkularität des Landes ziemlich stark gefährden.
Du hast gesagt, die richtige Opposition findet sich auf der Linken. Dort bist du als Angehöriger der Egyptian Socialist Party auch selbst zu verorten. Und diese Opposition, sagst du, ist noch nicht bereit, noch nicht zufrieden mit den Ergebnissen der Revolution und sagt, die Veränderung muss noch weitergehen. In welche Richtung denn hauptsächlich?
Ja, hauptsächlich natürlich in den sogenannten sozioökonomischen Forderungen. Ne? Jedoch muss ich sagen, keine der Forderungen wurde erreicht. Nicht nur sozioökonomischen. Das heißt, der Militärrat hat nur die Wucht der Bewegung absorbiert, um überhaupt nichts zu erfüllen. Eine unglaubliche Hinhaltetaktik, die aber gewirkt hat, natürlich mit Mitteln der Ausnutzung der Macht und Machtmissbrauch und die Versuche, natürlich die opportunistischen Komponenten bei allen anderen politischen Kräften, die auch auszunutzen und den Deals mit den verschiedenen politischen Kräften zu machen und so weiter. Das heißt, nicht nur Hinhaltetaktik, die hat nicht immer funktioniert. Ich muss natürlich dazu sagen, der Militärrat hat die Macht übernommen am 11. Februar letzten Jahres, mit der Entmachtung von Mubarak, mit dem Ziel, mit dem angeblichen Ziel, die Revolution zu retten und die fortzusetzen und deren Forderungen zu realisieren. Deswegen hat auch die ganze Bevölkerung das gefeiert. In den Tagen, in den ersten Tagen des März, da war nicht möglich, dass irgendjemand den Militärrat angreift oder überhaupt kritisieren konnte. Ne? Ich muss aber dazu sagen, vom ersten Tag waren sie bemüht und haben auch ganz konkret und gezielt Politik verfolgt, die ein ganz klares Ziel hat, von Anfang an. Und zwar möglichst viel von den alten Strukturen beizubehalten.
Mit sie meinst du jetzt auch die
Militärrat. Militärs? Ja, der Militärrat. Nicht die Armee. Die Armee ist etwas größer als der Militärrat. Das ist noch ein bisschen ja, ein anderes Thema. Ein Unterschied zwischen Armee und Militärrat. Deswegen muss ich sagen, alles, was man erreicht hat nach der Entmachtung von Mubarak, hat man unter Druck der Straße erreicht. Und nicht, weil der Militärrat das irgendwie hergegeben hat oder von den guten Argumenten der Revolutionären dann überzeugt war oder so. Überhaupt nicht. Ich möchte jetzt natürlich hier den deutschsprachigen Zuhörern nicht mit Details belästigen, aber als grob so die Ereignisse, die man noch erinnern könnte, wäre zum Beispiel, der Militärrat wollte zu Beginn das gefälschte Parlament beibehalten. Und es wollte auch das Kabinett beibehalten, das Kabinett, das Mubarak eingesetzt hat, das Kabinett von Premierminister Ahmad Shafi, sein Spätzle und so. Die wollten gar nichts ändern. Und nur auf Druck der Straße mussten sie das ändern. Und deswegen haben sie auch eine Änderung gemacht, die inhaltlos ist. Nur eine Änderung, um zu ändern, um nur den Druck der Straße aufzuweichen. Ne? So. In der Richtung kann ich noch eine Menge Sachen erzählen, aber ich meine, das sind die gröbsten Sachen. Auch Mubarak selbst und seine Clique und seine Familie und so weiter, die wollten sie nicht vor Gericht stellen. Das heißt, die ersten Hauptforderungen der Bewegung. Ne? Erst nach mega großen Millionen Demonstrationen musste der Militärrat akzeptieren. Und nur das, nur so.
Ich möchte nachher gern noch mal ein bisschen genauer auf diese Opposition zu sprechen kommen, die ja anscheinend doch recht unbestechlich ist. Vorher aber noch mal zurückgehen auf diese Hinhaltetaktiken. Es gab schon kurz nach dem Sturz Mubaraks die These, dass dieser Sturz so weit hinausgezögert wurde, gezielt, um den Druck der Straße ganz auf ihn zu fokussieren und den Militärrat unangetastet zu lassen. Würdest du dem zustimmen?
Nee, leider nicht. Ich bin anderer Meinung, ich habe es erlebt Tag für Tag. Und ich bin der Meinung, gerade umgekehrt, der Sturz von Mubarak wurde beschleunigt. Das heißt, das Regime hat den Mubarak geopfert, um das ganze Regime zu erhalten, um das ganze, die ganze Herrschaft nicht zu gefährden. Deswegen mussten sie Mubarak hergeben. Opfern. Mhm. Wir sehen andere Beispiele. Ägypten mit 18 Tagen ist das ist ein Rekord, muss ich sagen. In 18 Tagen, das hätte noch viel schlimmer sein können. Wenn ich sage, man hat Mubarak geopfert, damit das gesamte System erhalten bleibt, bedeutet, es ist erhalten geblieben.
Du hast jetzt gesagt, einige Veränderungen haben sich doch da zumindest stückweise daraus ergeben, dass der Druck der Straße aber auch nach Mubaraks Sturz noch nicht nachgelassen hat. Wer ist jetzt also diese Opposition auf der Straße? Wer ist auch diese Linke, von der wir vorher schon begonnen haben zu sprechen? Kannst du kurz ein bisschen aufschlüsseln, in was für Facetten sie sich denn aufspaltet?
Zunächst einmal, man kann nicht sagen, wie du das gesagt hast, der Druck der Straße hat nicht nachgelassen. Natürlich hat das nachgelassen. Man kann nicht immer hoch durchlaufen, das geht nicht.
Aber er ist nicht ganz versiegt.
Natürlich nicht. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber nachgelassen schon. Und zwar nachgelassen in dem Sinne, dass nicht alle jetzt an der Bewegung beteiligt sind. Dem Militärrat ist es gelungen, einige politische Kräfte zu gewinnen. Ich finde persönlich, die Geschichte mit den Wahlen ist die größte Falle, die der Militärrat einfach dieser Bewegung gestellt hat. Und die sind hineingetappt wie sonst was.
Denkst du da dann vor allem an die islamischen oder islamistischen, wie auch immer, Parteien, die sich jetzt eben an den Wahlen beteiligt haben und auch relativ erfolgreich waren, während sie vorher ein starker Teil der Opposition waren?
Sorry, die waren noch nie Teil der Opposition. Das ist immer meine Meinung gewesen. Ich habe das schon geschrieben, 2006, 2007, 2008 und so weiter.
Haben sich aber an den Protesten
beteiligt. Nein, passen Sie auf. Die sind die pragmatischen, opportunistischen par excellence. An den Protesten, wenn du das so erwähnst, muss ich jetzt Tatsachen erzählen, die mit meiner Meinung oder Abneigung dazu nichts zu tun haben. Die Proteste haben am Dienstag, den 25. Januar angefangen. Lange davor wurden sie mobilisiert und vorbereitet durch Internet und durch verschiedene Gruppen und so weiter. Bevor man damit angefangen hat, haben die Islamisten, vertreten durch Muslimbrüder, erklärt in Wort und auf Papier und in Medien und überhaupt, auch in ihren Organen, dass sie gegen diese Demonstrationen sind, dass sie da nichts von halten und dass sie in diesem Sinne dem Regime unterstützen, was das angeht. Und das hat dazu geführt, dass Großteil deren Mitglieder und Anhängerschaft, besonders jüngere Generationen, als sie das gemerkt haben mit dieser opportunistischen Haltung, die haben sich gesplittet aus der Gruppe. Und wir reden hier von mehreren Zehntausenden. Und die haben unabhängige Organisationen gebildet, außerhalb der Mutterorganisation. Die nennen sich hier zum Beispiel die Jugend der Muslimbrüder. Eine neue Organisation, die natürlich nicht mit diesem Opportunismus zu tun hat. Die waren auch gegen den Demonstranten, gegen die Demonstranten am ersten und am zweiten und am dritten Tag. Erst am vierten Tag, nachdem die Führung der Muslimbrüder gemerkt hat, aha, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Ja, wir müssen sofort jetzt umsatteln. Dann haben sie das gemacht. Also am vierten Tag, das heißt am Freitag, der 28. Januar, das heißt bei uns Freitag des Zorns, wo praktisch das Gleichgewicht umgekippt ist und die Massen, die Antidemopolizei, physisch besiegt hat auf der Straße. Und nur an dem Tag haben die Muslimbrüder angefangen mitzumachen. Auch um nicht mehr zu verlieren von deren Anhängerschaft. Und das war noch nicht das Ende der Geschichte. Sondern noch bevor Mubarak zurückgetreten wurde, nenne ich das so. Mubarak hat versucht, immer noch an der Macht zu bleiben, koste es, was es wolle. Und hat endlich mal seinen Vizepräsidenten eingestellt, der Omar Suleiman. Und das Erste, was Omar Suleiman macht, in der Stunde seiner schwächsten Stunde seines Lebens, ne, er lädt einfach die politischen Kräfte zum Dialog ein. Ne? Die Massen auf der Straße rufen nach dem Sturz des Regimes, also nicht nur Mubarak, im Laufe der Zeit haben sich natürlich die Slogans gesteigert. Und der ruft zum Dialog an, damit natürlich Ruhe herrscht im Grunde, ne? So. Und in dem Augenblick, wer rennt zu diesem Dialog, wo alle anderen politischen Kräfte abgelehnt haben, selbst die Liberalen und die Konservativen und so weiter, ne? Alle haben abgelehnt, die konnten das nicht machen und so. Und besonders, weil so viele Tote gefallen sind, also gefallene Märtyrer, die Muslimbrüder rennen zum Dialog. Und schon an diesen ersten Tagen, schon vor dem Sturz von Mubarak, haben sie die ersten Deals gemacht mit dem zukünftigen Regime, mit den zukünftigen Machthabern. Ja, da gibt es in der Hinsicht eine Menge zu erzählen, aber bitte.
Ihr von der sozialistischen ägyptischen Partei habt ein Wahlbündnis gegründet, The Revolution Continues, mit anderen Parteien zusammen. Kannst du kurz schildern, wer dann alles noch mit euch zusammenarbeitet?
Die politische Linke in Ägypten besteht aus mehreren Parteien. Einige davon bestanden schon vor der Bewegung, vor dem Aufstand. Und einige andere haben sich erst gegründet nach dem Aufstand. Ich nenne das nicht Revolution, weil die Revolution ist erst dann Revolution, wenn sie etwas erreicht hat von deren Zielen. Und wir haben noch nichts erreicht. Und die politische Linke in Ägypten besteht nicht nur aus diesen politischen Parteien und Organisationen, sondern auch in vielen anderen Komitees und Organisationen und Gewerkschaften, die nicht unbedingt politische Parteien sind, aber auch einzelne Individuen, die nicht organisiert sind. Das macht auch die politische Linke aus. Und das ist ja auch das Ziel, alle zusammen in ein Bündnis zu kriegen. Das ist jetzt die dritte Initiative unserer Partei und wir hoffen, dass diese Initiative noch Erfolg hat. Es scheint so zu sein, denn bei dem ersten Treffen, der bei uns auch stattgefunden hat, waren die alten Parteien und die neuen Parteien zusammen. Ne? Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass es Reibungen zwischen den gibt aus verschiedenen historischen Gründen. Ja? So, aber trotzdem haben die meisten ihre alten Reibereien und Differenzen überwunden und konnten schon für dieses Ziel zusammensitzen. Wir haben zum Beispiel die Dagamo-Partei, das ist die alte offizielle Linke. Die war natürlich als linke Partei unter Sadat und unter Mubarak aktiv und deswegen musste diese Partei immer Zugeständnisse machen gegenüber dem Regime und deswegen verlor sie an Anhängerschaft innerhalb der Linken. Ne? So. Und hat natürlich mehrere Splits erlebt im Laufe ihrer Geschichte. Aber trotzdem wurde das akzeptiert, dass man sagt, okay, wir verfassen ein Papier und wer akzeptiert das, dann ist er einer von uns und macht mit. Und deswegen hat man auch diese Partei akzeptiert in diesem Bündnis. Eine andere Partei, die genau eine ähnliche Laufbahn hatte, das ist die Ägyptische Kommunistische Partei, ist auch viel kleiner geworden, aber jedenfalls war auch dabei, plus eine alte Partei von vor der Bewegung, das sind die Revolutionary Socialists, das sind Trotzkisten, die waren auch dabei, plus die drei neu gegründeten Parteien, ja, das ist die Sozialistische Partei, die Ägyptische Sozialistische Partei und die Sozialistische Volksallianz, Partei der Sozialistischen Volksallianz heißt es so, und die dritte ist die Demokratische Labour Party. Ja. Die sind auch teilweise auch Trotzkisten, aber trotzdem konnten die alle zusammen sitzen und auch akzeptieren, dass sie diesen Kreis erweitern und auf Grundlage von etwas Verfasstes. Ne?
In den ägyptischen Mehrheitsverhältnissen, so wie es bisher aussieht, welche Relevanz kann euer Wahlbündnis da erreichen?
Also, das ist jetzt eine gute Frage. Wahlen haben wir nie gewonnen, aber Bewegung auf der Straße haben wir immer gewonnen. Wahlen haben nie was geändert, aber die Bewegung auf der Straße hat was geändert und konnte was ändern und würde auch in Zukunft etwas ändern. Nicht durch die Wahlen und nicht die Parlamente, besonders in dem Süden. So, als wir dieses Wahlbündnis gegründet haben, hatten wir keine Illusionen über die Wahlergebnisse, besonders in einem Land, was seit 60 Jahren keine richtigen Wahlen hatte. Die Stimme eines Bürgers bedeutet ihm nicht das, was man hier von den Wahlen denkt, ne? Sondern es ist eine ganz andere Geschichte. Und man weiß natürlich, dass Wahlen nicht durch die politische Überzeugung bestimmt werden, sondern es gibt viele Faktoren. Nicht zuletzt Geld, nicht zuletzt, aber auch Geld und politische Unterstützung von verschiedenen Stellen und auch last but not least auch Fälschung. Ja. Denn die gesamte Infrastruktur der Fälschung ist noch da, die ist nicht weg. Wir wussten ganz genau, dass die gesamte Linke, dass das Bündnis nicht mehr bekommen würde als das, was er bekommen hat. Und wir wussten auch schon von vornherein, und ich habe das auch mehrfach geschrieben und auch erzählt, die Verteilung der Sitze, die Anteile im Parlament, im nächsten Parlament schon vor über einem halben Jahr, wusste ich das, wie das aussieht. Denn die Linken, die können die Straße bewegen, weil die Bewegung in ihrem Herz links ist. Aber die Wahlen werden durch ganz andere Faktoren bestimmt. Die Wahlen so, wie sie sind. Und deswegen fordern wir immer die sogenannte Participatory Democracy, ne? Die Basisdemokratie. Das heißt Demokratisierung der gesamten Gesellschaft und nicht Reduzierung der Bedeutung der Demokratie auf Abgeben von Wahlzetteln einmal alle 4 oder 5 oder 6 Jahren oder so. So, Das ist dann dazu. Zu den anderen politischen Kräften im Land, die zum Beispiel, wir haben hauptsächlich politische Blöcke, nennen wir die Blöcke. Innerhalb eines Blocks gibt es natürlich mehrere Parteien und so weiter, aber Block, die haben was Gemeinsames in ihrer ideologischen Grundlage. Deswegen sagen wir den islamischen Block oder islamistischen Block. Und dann sagen wir den linken Block. Dann sagen wir den liberal-konservativen Block. Das ist ein Block. Ne? So, natürlich nicht zu vergessen, die sogenannten Mubarakisten, das heißt die Überbleibsel des alten Regimes, die noch in der Macht sitzen und auch über anständige finanzielle Kraft verfügen. So, und die haben die Wahlen gemacht. Mehrfach wurde dann mit dem Militärrat diskutiert, dass endlich ein Gesetz erlassen wird, das diese Leute verbietet, in das politische Leben noch weiter zu pfuschen. Ne? Ich meine, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatte nicht anders gemacht, ne? In dem sogenannten Entnazifizierungsprozess, dass der eine oder andere dann irgendwo geschlüpft ist oder versteckt irgendwo anders, ist okay. Ne? Aber das Gesetz muss da sein. Mhm. Ne? Aber wenn man nicht einmal dieses Gesetz hat, ne, haben sie 8 Parteien gegründet. Die Kader der Partei, die das Land kaputt gefahren hat. Ne? Und nicht nur die 8 Parteien, sondern die haben mehrere Hunderte von deren Leuten in die neuen Parteien einfach eingespeist. Ne? Und diese Parteien sind da und die Leute sind wieder da. Über die Finanzierung dieser Parteien muss man natürlich etwas sagen. Denn das macht einen wesentlichen Unterschied. Es ist so wie ein Wettlauf mit sehr ungerechten Voraussetzungen und Anfangsbedingungen. Ne? So, wir haben sehr reiche Muslimbrüder, die von Saudi-Arabien, sprich natürlich mit Segen der Vereinigten Staaten, denn Saudi-Arabien macht keine unabhängige Politik, seit 1972 ständig finanziert werden, ganz saftig, ne? Nicht kleinlich. Und dann haben wir neuerdings die sogenannten Salafisten. Das sind diese mittelalterlichen Wahhabiten, die dann eben in den Demonstrationen in Ägypten die saudische Fahne hissen, ne? Auch noch. Die haben mehrere Parteien gegründet. Und das sind Sachen, die ganz, ganz klar zeigen, wer dahinter steckt. Die Monarchen, der Reaktion in der arabischen Welt, weiß ganz genau, dass jetzt die Stunde geschlagen hat und dass sie jetzt ihre letzte Schlacht kämpfen müssen. Deswegen haben sie den Ernst der Lage für sie erkannt. Im Gegensatz zu den Linken der Welt.
Die Linken Ägyptens, hast du gesagt, für die zählt eben nicht in erster Linie die Wahl, sondern wichtig ist die Bewegung auf der Straße, ist die Basisdemokratie. Da schließt sich dann doch die Frage an, wie ihr zusammenarbeitet mit politischen Kräften der im weitesten Sinne der Linken, die aber explizit außerparlamentarisch agieren, wie zum Beispiel anarchistischen, libertären Gruppierungen, die es in ganz geringer Mitgliederzahl auch in Ägypten gibt. Wie ist denn euer Verhältnis zu denen?
Wir arbeiten mit allen, aber auch mit den Liberalen und mit den Konservativen. Mhm. Das ist nicht unser Problem. Wir haben keine Berührungsängste mit irgendwelchen politischen Kräften. Es geht nur darum, für was machen wir das? Und das ist eben die Frage. Wenn wir sagen, wo ist dann unser gemeinsamen Flächen der Zusammenarbeit mit den Liberalen, die alles hier akzeptieren und so weiter. Wir finden einige der liberalen Parteien, die versuchen noch etwas von dem säkularen Charakter des Landes zu retten, nach der Machtergreifung der Islamisten. Ne? Und das wird natürlich nicht nur über parlamentarische Arbeit, sondern auch außerparlamentarische Arbeit geleistet. Und in diesem Sinne haben wir auch Gespräche mit diesen Parteien. Wir diskutieren zusammen über die nächste Verfassung und wie wir andere Vorschläge machen für diese Verfassung, wie wir dann gegen die Islamisierung des Grundgesetzes angehen und so weiter. Wir finden einige Kräfte, die im bürgerlichen Lager auch mit uns in diesem Sinne mitmacht. Was die anderen Kräfte, wie zum Beispiel die Anarchisten angeht, unter anderem, oder auch die Trotzkisten oder so, wir haben überhaupt keine Berührungsängste mit denen, solange es um die Forderungen geht, die wir dann zusammen verfasst haben, wie zum Beispiel die Forderung der Revolution. Die Forderung der Revolution sind bekannt, sind veröffentlicht, geschrieben, geschrien, gesagt, überall. Ne? Wir haben 3 verschiedene Kategorien der Forderung. Ne? Die erste Kategorie heißt Demokratie. Das Volk möchte Demokratie haben. Mhm. Ja? Und das bedeutet 1, 2, 3, um die Gesellschaft zu demokratisieren, Rechten geben und so weiter. Und das bedeutet auch Beteiligung der Menschen. Die zweite Kategorie hat mit der Justiz zu tun, mit Gerechtigkeit. Mhm. Das bedeutet, die Verantwortlichen für die für die Schüsse und für die Märtyrer müssen vor Gericht gestellt werden. Dieser Polizeiapparat, ne, der dann verantwortlich für mehrere Dekaden Unterdrückung, muss auch nicht nur aufgelöst, haben nichts aufgelöst, muss aufgelöst, aber auch die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden durch Transparenz und so. Und natürlich die Gelder von die veruntreuten Gelder müssen zurück. Der Riesenprozess im Laufe der letzten zwei Dekaden um den Verkauf des Volkseigentums, ne, mit Korruption bis zum geht nicht mehr. Das alles wurde verkauft. Jetzt gibt es Gerichtsbeschlüsse, wo alle diese Geschäfte annulliert werden müssen und rückgängig gemacht werden müssen. Gerichtsbeschlüsse. Ne? Das muss gemacht werden und das Volk muss sein Eigentum wiedererlangen. Ne? Das ist last but not least, sage ich immer, die sozialen und wirtschaftlichen Forderungen. Denn am Ende wollen die Leute etwas haben. Hier, Cash auf den Tisch. Das sind die Minimumlohn und Maximumlohn. Mhm. Und die Leute hier verstehen nicht, wenn ich sage Maximumlohn. Maximumlohn, das heißt also Salaries, das sind Gehälter. Man kann die nicht maximieren in der privaten Wirtschaft. Ja, man kann die nicht, Entschuldigung, man kann die nicht beschränken oder einschränken in der Privatwirtschaft. Wollen wir auch nicht. Die Privatwirtschaft ist frei zu tun, was sie will. Aber wir reden hier von Gehältern, die bezahlt werden von öffentlichen Geldern. Ja? Die liegen bei offiziell 36.000 Mal des Minimumlohns. Das heißt, wir haben heute noch Gehälter, die liegen bei circa 30 Dollar im Monat und noch weitere Gehälter von öffentlichen Geldern, die liegen bei ungefähr 600.000 Euro im Monat von der Staatskasse. Ne? So, das muss eingeschränkt werden. Wir wollen die Leute, das haben sie. Dann wollen wir die Freiheit der Gewerkschaften, alle Unabhängigkeit der Gewerkschaften. Und dann wollen sie ein Steuersystem haben, was progressiv ist und nicht, dass die Lohnempfänger, wie es in Ägypten der Fall ist, circa 75% der Staatseinnahmen decken. Und die anderen kommen nicht einmal von den Gewinnen der Geschäftsleute, sondern die kommen von, was weiß ich, Einnahmen vom Suezkanal und solche Sachen. Also es ist katastrophal. In Deutschland zum Beispiel gibt es ein Maximum. Steuersatz liegt bei ungefähr 50%, bei uns 20%. Und das ist etwas, was unbedingt gerade gebogen werden muss. Eine Menge solcher Forderungen, ne, sind da an der Tagesordnung und keine von denen haben wir erreicht bis jetzt.
Wenn es jetzt darum geht, diese Forderungen der Revolution zu erreichen und das alte System, wie ihr ja wollt, komplett zu überwinden, gerade in der Zusammenarbeit mit jetzt verschiedenen linken politischen Kräften, würdet ihr da am Parlamentarismus festhalten oder könntet ihr euch auch ein anderes politisches System, ein stärker basisdemokratisches noch vorstellen, sofern es diese Forderungen der Revolution erfüllt?
Wow. Pass auf, ich möchte hier unsere Stellungnahme zum Parlamentarismus klarstellen. Parlamentarismus ist eine Errungenschaft der menschlichen Zivilisation, die hauptsächlich auf dem Rücken der Arbeiterbewegung getragen wurde. Okay. Deswegen geben wir die auch nicht her. Wir betrachten das aber so, wie die Mathematiker manchmal so sagen pflegen. Notwendig, aber nicht hinreichend. Ja? Wir brauchen den Parlamentarismus, wir brauchen ein Parlament. Aber allein tut es nicht. Ja? Wir brauchen genauso viel die Bewegung auf der Straße. Wir reden deswegen nicht von der Demokratie im Sinne, wir haben ein Parlament. Weil, ich meine, jeder weiß, wir hatten unter Mubarak auch ein Parlament. Ich meine, was soll das? Das Parlament, die Existenz des Parlaments an sich, sagt gar nichts. Und zu diesem Erkenntnis sind viele Menschen gekommen mittlerweile, nicht nur im Süden, im Global South, sondern auch im Norden. Mittlerweile, nach so vielen Jahrzehnten, merken die Leute, aha, doch das Parlament ist nicht allmächtig und kann unsere Probleme nicht lösen, weil mittlerweile die Wirtschaft alles bestimmt. Also deswegen sagen wir, das Parlament ist nicht alles, ist aber notwendig. Muss ergänzt werden durch Demokratisierung der Gesellschaft. Wir wollen einen demokratischen Betrieb, wir wollen demokratische Kollektiven der Landwirtschaft, wir wollen demokratische Universitäten, wir wollen demokratisch geführte Schulen, Krankenhäuser, wir wollen Demokratie auf der Basis, dass die Menschen auch merken, dass sie Teil der Entscheidung sind und nicht einfach Zuschauer oder ja, Objekt, ne, wird mit denen gemacht, was die Obrigkeit will. So, und um das auch jetzt abzuschließen. Wir betrachten das als einen Prozess. Das geschieht nicht über Nacht, auch nicht nach einer Bewegung oder zwei. Das ist ein langer Prozess und zwar so lange, dass er unendlich ist.